Hallo und willkommen im Hause Vogelstrauß, einem Podcast von jungen Eltern für junge Eltern. Wir sind Kevin und Paula und begrüßen euch zu unserer neuen Folge.
Hi zusammen.
Hallo. Na, wie geht's?
Läuft. Schon spät geworden heute.
Ja, heute ist sehr spät geworden, stimmt. Wir nehmen heute 22.24 Uhr auf, also ungefähr 3 Stunden später als ursprünglich geplant.
Ja. Und wir waren schon dreimal davor, auf quasi den Aufnahmeknopf zu drücken und jedes Mal unmittelbar vorher
hat unser kleines Kind gekräht, ja. Und wollte gerne, dass nochmal jemand reinkommt. Kein Problem, Mama und Papa haben das gerne übernommen.
Ja.
Aber jetzt ja, wird es Zeit.
Genau. Ja, und wir haben erstmal so ein paar coole kleine Geschichten zu erzählen, was uns so irgendwie im Laufe der Woche hier passiert ist. Wir haben ja erzählt, wir sind gerade in Kroatien, wir haben letztes Wochenende einen kleinen Ausflug gemacht und ja, interessante Beobachtungen gemacht, wo wir direkt gesagt haben, das müssen wir irgendwie im Podcast erzählen. Aber haben auch eine, ja, weiß nicht, Geschichte, nee, eine Reportage, muss man fast schon sagen, mitgebracht, zu der wir dann später noch kommen.
Auch vielleicht passend zu dem ein oder anderen Thema, was wir vorher aufgreifen in einer Anekdote vom Wochenende. Genau, ja.
Ja. Genau, Stichwort Wochenende.
Ja, wir waren am Wochenende in Bosnien. Es war total schön. Das Land hat uns sehr überrascht.
Mhm.
Es war sehr grün, super schöne Natur, ganz viele tolle Seen und Flüsse. Also hätte ich gar nicht so erwartet, aber ich hatte auch nicht so ein richtiges Bild, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen.
Ich auch überhaupt gar nicht.
Super schöne Berge. Wir waren so ein bisschen wandern, waren in so einem Nationalpark, dann waren wir an einem richtig schönen See, total einsam, also ganz wenig Leute so überall. Also wahrscheinlich auch der ganzen Corona-Situation ja, also bedingt deswegen. Ja, ja, aber ansonsten auch die Städte gar nicht mal so voll. Ich glaube, das wird halt, also wir waren in Sarajevo und in Mostar und es war beides nicht zu überlaufen.
Liegt aber auch daran, dass Bosnien gerade noch ziemlich strenge Einreisebeschränkungen hat. Wir sind die etwas umgangen. Also ich habe vorher natürlich kurz recherchiert und ja, alle Seiten, auch die des Auswärtigen Amtes, sagen, dass wenn man nach Bosnien einreist, braucht man einen negativen PCR-Test, der irgendwie nicht älter als 48 Stunden sein darf. Und nur dann darf man einreisen. Es sei denn, man macht Transit, also man fährt nur durch das Land durch, ohne anzuhalten. Und ja, ich hab zu Paula gesagt, lass es uns einfach probieren. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie das halt hier unten wirklich so krass und streng jetzt noch kontrollieren. Und ja, dann sind wir einfach losgefahren zur Grenze. Zumal, also ein weiterer Grund war auch einfach, dass ich zu geizig war, hier 50 Euro pro Person für einen PCR-Test auszugeben. Und ja, wir sind dann einfach hingefahren an die Grenze und die Ausreise aus Kroatien war problemlos, aber dann 100 Meter weiter die Einreise nach Bosnien. Da wurde tatsächlich nach einem negativen PCR-Test verlangt. Und ja, du saßt hinten, ne? Ich saß vorne, der Kleine hat geschlafen. Und ja, ich hatte mir dann vorgenommen, ja gut, dann behaupte ich einfach, wir machen Transit und habe dann ja, gesagt auf Englisch, nee, wir halten gar nicht an, wir fahren durch, wir machen Transit und das war auch das einzige Wort wahrscheinlich, was ich verstanden habe. Dann haben sie sich kurz beraten, uns die Pässe wiedergegeben und ja, dann waren wir drin.
Hatten wir ein schönes Wochenende, ja.
Ja,
ja, ich bin bei sowas eigentlich eher von der ehrlichen Natur und denkt mir, okay, macht man halt so einen blöden Test und ja, macht's halt auf legalem Wege, was ja prinzipiell auch der richtige Weg ist. Kevin hat mich wieder bequatscht. Ich habe gedacht, okay, na gut, es wird schon nichts passieren. Wir sind ja auch nur 2 Tage dort und das war auch alles okay. Wir sind dann wieder zurückgefahren. Und ja, ja,
das müssen wir am Ende erzählen.
Ja, gut, okay, dann erzähl erstmal noch ein bisschen von Bosnien. Ja.
Also nochmal zu dem Thema, ich bin, also wir haben ja jetzt nichts Verwerfliches gemacht, ne? Wir haben ja irgendwie nicht in, waren ja nicht irgendwie bei Menschenmassen oder so, ne? Wir haben in unserem Bus geschlafen, wir waren viel in der Natur, klar, wir waren noch in den Städten, aber wie gesagt, da war so gut wie nichts los, also und wir sind ja auch gesund. Von daher.
Hofft man.
Naja, komm, also aus meiner Sicht ist das ganze Ding jetzt so abgeflaut. Also man darf sich einfach nicht mehr verrückt machen und ich bin da einfach sehr pragmatisch. So, auf der Rückreise hat sich das ein bisschen gerecht. Aber
wir
wollten
doch aber jetzt
ich wollte,
gerade was.
Ich wollte es ja nur anteasern.
Na Mensch, wie oft wollen wir das denn jetzt noch anteasern? Jetzt naja. Erzähl erst mal von unserem Aufenthalt in Bosnien.
Ja, ich war, du hattest ja eben schon gesagt, du warst total erstaunt und ich auch. Also ganz ehrlich, das Einzige, was ich von Bosnien-Herzegowina kannte, war irgendwie die Fußballnationalmannschaft und so ein, zwei Fußballer. Aber sonst hatte ich mich echt null damit auseinandergesetzt. Und dann erst so, ja, als, am ersten Abend, als wir dann da waren und die erste Stadt besucht hatten, habe ich dann mal so ein bisschen angefangen, einfach mal ein bisschen mich reinzulesen. Vor allem in diese ganze Geschichte des Landes, der Jugoslawienkrieg, so diese religiöse Aufteilung etc. ist ja eigentlich ein mega durchmischtes Land mit ganz vielen Religionen, Kulturen etc. und Ethnien. Und also extrem spannend. Und ich war vor allem überrascht, dass das so ein muslimisches Land ist.
Ne? Ja, ich auch total. Damit habe ich auch nicht so richtig gerechnet. Aber wie gesagt, ich hatte auch eigentlich gar kein Bild.
Ja, denn also ca. 50% der Bosnier sind Muslime und dementsprechend ist auch das Städtebild, ne? Also man sieht viele, viele Moscheen,
ja.
In Sarajevo natürlich komplett durchmischt, also das nennt man ja auch so das Jerusalem Europas, also da sieht man direkt alles nebeneinander, Moscheen, katholische Kirchen, orthodoxe Kirchen, oh Gott, wie heißt es von den vom Judentum, mir fällt es gerade nicht ein. Synagogen.
Peinlich.
Genau. Ja, aber das war echt krass und ja, ansonsten sehr, sehr, ja, sehr, sehr spannendes Land, sehr, sehr spannende Kultur und auch so die Städte, ne? So eine Mischung aus mittelalterlichen Gemäuern und so, aber total, total cool einfach. Und vor allem,
weil es auch. Faszinierend auch, ne? Also, das sieht man ja bei uns eigentlich gar nicht mehr in der Form. Und ja, wie klein die Häuser auch alle waren und die Türen und die Eingänge und die Brücken und sowas, also total mini einfach, ne, im Vergleich zu den ganzen Gebäuden, die man heutzutage oder keine Ahnung, auch aus dem letzten Jahrhundert oder was sieht, das ist ja alles eine ganz andere Hausnummer.
Ja.
Oder auch bei uns einfach, ne, aber selbst die Städte sind halt geprägt, also die Innenstädte waren meist halt, also man hat sich wirklich gefühlt wie im Mittelalter und sobald man ein bisschen weiter rauskommt, stehen da halt die ganzen Platten super hoch und ja, schon total abgefragt einfach, aber...
Also ein bisschen so Sowjet-Einfluss hat man da noch gesehen, ja. Beziehungsweise so die Jugoslawien-Zeit.
Genau, also total, also das ist ein richtiges Kontrastprogramm gewesen, fand ich. Umso weiter man rauskam, desto ärmlicher wurde es auch, hatte ich so das Gefühl.
Ja.
Und ja, auch so die Dörfer und so sahen schon auch sehr verlassen aus. Also wir waren da an einem schönen Fluss und da stand auch ein Haus, war gar nicht mal so klein. Also eine super Lage, aber einfach Gott verlassen. Also es war niemand weit und breit und die nächsten Häuser waren dann halt, keine Ahnung, ein paar Kilometer entfernt. Ne?
Ja. Das stimmt. Ja, und wie gesagt, aber trotzdem wunderschöne Natur. Ne? Wir sind dann quasi von Mostar nach Sarajevo langgefahren am Fluss Neretva. Ja, das ist echt traumhaft. Auf der anderen Seite aber auch wieder fährt man dann durch Tunnel, die aussehen wie, als wären sie mit der Hand in den Stein geklöppelt. Ja. Ne? Und in dem einen Tunnel...
Und überall jetzt getropft und so.
Ja, also, in dem einen Tunnel wurde gerade gebaut. Das heißt, da standen die Bagger, da tropfte es von der Decke und das war echt... also ja, da war ich froh, als wir da schnell durchgefahren waren. Ja, ja, also wir können es auf jeden Fall nur empfehlen. Generell alle Länder hier unten, Kroatien sowieso, aber auch Bosnien, mega spannend. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, dann schaut euch das auf jeden Fall an.
Das Einzige, was sich wirklich ein bisschen schwierig gestaltet hat, war einen Stellplatz zu finden. Also die erste Nacht war noch ganz okay, die zweite Nacht war es dann doch ein bisschen schwieriger. Und wir hatten dann, wir haben so zwei Apps, auf denen wir manchmal gucken oder wir machen es halt spontan, aber das ist halt dort sehr, sehr schwer. Es gibt nicht so viele Straßen, die wirklich gut sind, wo man guten Gewissens einfach mal an der Seite vorbeifahren kann. Da weiß man dann nicht, ob man wieder rauskommt und am Ende findet dich da halt auch keiner, ja, und kann dir helfen, weil halt die Bevölkerungsdichte in den Regionen, wo wir waren, einfach gar nicht so dicht ist.
Ja. Gut, das, man muss aber auch dazu sagen, das war ja dann am zweiten Abend so im Speckgürtel von Sarajevo, ne? Da sind wir wieder rausgefahren. Ja, ich glaube generell, echt, so im Speckgürtel von der Hauptstadt findet man sowieso schwierig, nicht so gute, ja, Stellplätze.
Ja. Naja, und dann hatten wir einen Stellplatz anvisiert, zwar jetzt nicht so unser Favorite, aber wir hatten halt einfach, es war spät, das Kind war müde, wir hatten nicht mehr so viel Zeit, bevor es dunkel wurde, mussten wir irgendwie was halbwegs Gutes finden. Und das war dann die erste Nacht, wo wir wirklich ein bisschen ja, Angst hatten in unserem Bus.
Ja.
Also sonst nie, ich bin da wirklich auch ziemlich schmerzfrei.
Wir haben es ja gar nicht bis zum Stellplatz geschafft. Also wir hatten ursprünglich anvisiert, 1984 waren ja mal die Olympischen Winterspiele in Sarajevo. Und quasi dieser alte, bei diesem alten Olympiapark, das wird jetzt irgendwie so von den Einheimischen so als Picknickgegend genutzt. Und dort quasi, das hatten wir als Stellplatz quasi anvisiert. Aber es war schon einfach schon so spät geworden und wir hatten vorher schon ein, zwei andere Sachen ausprobiert und der Kleine war einfach so platt und wir hatten alle Hunger, dass wir einfach gesagt haben, wir schaffen es einfach nicht mehr bis dahin. Und dann sind wir einfach quasi...
Ja, kurz vorher.
Kurz vorher mitten, ne, müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Serpentinenstraße mitten im Nirgendwo und so rechts auf so einem Seitenstreifen quasi relativ nah an der Straße dran und dann angehalten.
Ja.
Und, ach ja, und wir hatten vorher noch gelesen, dass bei dem Stellplatz, zu dem wir wollten, der noch ein kleines Stück weiter war, hin und wieder mal Braunbären gesichtet wurden.
Ja. Ja, und wenn man dann sowas weiß und das auch mehrfach gelesen hat, dann, keine Ahnung, interpretiert man, glaube ich, auch mehr in irgendwelche Sachen hinein, als es dann am Ende wirklich ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und wir haben dann wirklich Armbrot gegessen und ich habe schon in den Büschen rascheln hören, habe irgendwelche Geräusche gehört, zu Kevin gesagt, Kevin, pack die Sachen zusammen, wir müssen uns ins Auto legen, dann waren wir im Auto drin und ich habe mir wirklich eingebildet, dass ich irgendwas gehört habe, was wie ein Bär klang, aber ja, am Ende war es vielleicht gar keiner, weiß man nicht, aber wir hatten beide, wir sind so mit einem Auge immer so halbwegs, wir haben es aus dem Fenster so ein bisschen geschielt. Ich hatte auch so Angst, diesen Hund rauszulassen. Ich dachte, also wir haben, so blöd ist man ja nicht, dass man irgendwelches Essen oder Hundefutter oder so draußen stehen lässt. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung, der Hund muss mal, du lässt den raus und dann kommt der nicht wieder oder dann kommt der mit einem Bär zurück oder was weiß ich, keine Ahnung. Es war schon, so das erste Mal, dass wir wirklich so ein bisschen Angst hatten vor einem Tier auch, ne? Also es gibt ja auch bei uns so in der Region keine Tiere, vor denen man Angst haben müsste, ne? Aber so ein Braunbär ist halt schon ein bisschen was anderes. Das ist schon eine andere Nummer auch.
Ja, wobei wir haben dann, wirklich ab 21 Uhr, ne, saßen wir drin. Der Kleine hat geschlafen und wir haben da mit Stirnlampe gesessen und ein bisschen Karten gespielt.
Ja, es war halt auch so krass, weil du siehst halt nichts, ne? Und du weißt gar nicht, du hast eine Mini-Lampe auf dem Tisch, wenn du draußen bist. Und, also ich weiß nicht, ob die sich so leise anschleichen oder ob,
keine Ahnung. Die schleichen sich ja nicht aktiv an und greifen Menschen an.
Also, aber stell dir doch mal Monster vor, du bist einfach draußen und spielst ein bisschen Karten und dann guckst du so nach links oder rechts und siehst da so einen Braunbär, wie er langsam auf dich zukommt. Ey, weißt du, wie dir da die Flatter geht?
Wir haben uns auf jeden Fall...
Also sowas will ich einfach nicht erleben unbedingt.
Wir haben uns auf jeden Fall schon reingesteigert.
Wir haben uns reingesteigert.
Wir haben aber dann auch mal geguckt, ich glaube, es gibt irgendwie in Bosnien 200 Bären oder so, aber also auf dem ganzen Landesgebiet.
Das sind jetzt nicht super viele, ne? Aber
also.
Ja, keine Ahnung.
Naja, es war auf jeden Fall
sehr interessant.
Schon eine unruhige Nacht und ich muss auch sagen, ich hatte auch irgendwie komischerweise, bei mir war das gar nicht so mit den Bären, sondern ich hatte eher so Schiss, dass da irgendwelche Leute kommen und anhalten und gucken, warum steht da ein Auto am Straßenrand und so, weiß nicht. Das war irgendwie größer bei mir.
Das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, dass du wegfahren musst, ne? Also es ist halt, da bin ich, weiß ich nicht, ich finde es schlimmer, ich habe mal die Erfahrung gemacht, da war ich in Portugal, falls die Person das hört, mit der ich damals dort war, liebe Grüße, da lagen wir im Auto, hatten auch so Probleme mit der Stellplatzsuche, haben dann was halbwegs Gutes an irgendeiner Obstplantage gefunden Und es ist wirklich eine richtige creepy Story. Wir waren zwei Mädels und das Auto war auch ein bisschen kleiner und wir hatten solche Dinger, die man von innen an die Scheibe ran mit so einem Saugnapf dran macht. Und wir lagen beide auch im Auto und haben geschlafen. Es war mitten in der Nacht um 2 oder so. Und wir hatten schon abends, so gegen 21, 22, 23 Uhr, Schüsse die ganze Zeit gehört. Und wir haben schon so gesagt, na, die spielen bestimmt hier Paintball in der Gegend oder so. Also wirklich, wir haben uns da überhaupt keine Gedanken, oder ich habe mir keine Gedanken gemacht. Und ja, die Freundin, mit der ich dann dort war, hat irgendwann zu mir gesagt, Paula, hier kommt jemand. Und dann habe ich schon gemerkt, wie irgendwie ein Auto anhält, den Motor ausmacht und das Licht aber anlässt und aussteigt, also die Tür zumacht. Und ich habe aber noch so voll geschlafen und habe gesagt, hey, schlaf weiter und ja, alles gut, leg dich hin oder irgendwie sowas, habe ich gesagt. Und dann sagte meine Freundin nochmal, Paula, fahr los. Und dann habe ich gemerkt, oder wir haben gemerkt, wie jemand mit einer Taschenlampe versucht hat, unser Auto auszuleuchten. Und da ging uns schon richtig die Pumpe. Und du weißt ja nicht, wie viele Leute stehen davor. Wer ist das? Keine Ahnung. Und dann bin ich im Prinzip durch das Auto einmal vorgeklettert, habe mich vorne hingesetzt, den Schlüssel in die Hand. Und dann musste ich aber noch diese Abdeckung abmachen. Und in dem Moment bin ich im Prinzip gleichzeitig losgefahren, habe die Abdeckung abgemacht und sehe, dass die Polizei genau vor mir steht und auch noch mit so einer kleinen Knifte. Und ich dachte, ich habe so einen Schock bekommen. Da habe ich die Scheibe so ein kleines Stück runtergemacht. Es war wirklich mitten in der Nacht. Wir sahen aus, beide. Und die wollten dann wissen, wer wir sind, wo wir herkommen. Dann habe ich halt erzählt, dass wir aus Deutschland sind. Und dann haben die uns weggeschickt, weil dort in der Gegend, das ist irgendwie super kriminell gewesen. Und da war gerade irgendwie so ein kleiner Bandenkrieg oder was. Und das waren wahrscheinlich auch die Schüsse, die wir gehört haben. Also ein bisschen special.
Ich dachte, ihr wärt auf einem Truppenübungsplatz
gewesen. Nein, das waren irgendwelche Kriminellen, die sich da, keine Ahnung, irgendwelche Duells geliefert haben oder was weiß ich.
Irgendwie im Wilden Westen.
Ja, so habe ich mich auch gefühlt. Naja, auf jeden Fall mussten wir mitten in der Nacht weiterfahren. Und das nur soweit dazu. Also sowas kann auf jeden Fall mal passieren.
Klar.
Aber Tiere sind für mich noch ein bisschen unberechenbarer, keine Ahnung.
Bei uns ist natürlich wiederum nichts passiert. Wie gesagt, wir haben uns eher verrückt gemacht und sind dann eher frühst durch den Regen aufgewacht und relativ früh dann von dort weggefahren und haben uns ein entspannteres und trockeneres Plätzchen gesucht, um dann dort zu frühstücken. Was uns aber in den Städten noch aufgefallen ist, das wollten wir noch erzählen, und zwar in der ersten Stadt in Mostar, habe ich mir den Kleinen in die Trage gepackt. Es war nachmittags und meistens, wenn wir jetzt hier irgendwelche Ausflüge gemacht haben, entweder vormittags oder nachmittags, habe entweder ich oder Paula ihn in die Trage genommen und er hat dann da immer nochmal so einen kleinen Powernap gemacht meistens. Und
wir machen es eigentlich immer so, jeder nimmt eine Strecke, damit es nicht für einen dann zu schwer wird auf Dauer. Ja,
beziehungsweise bei mir ist auch einfach manchmal so, dass ich zu warm bin und ich zu sehr schwitze und er dann auch komplett klatschnass ist und das dann auch nicht so cool ist. Ja, jedenfalls ist uns aufgefallen, dass wir extrem oder gerade ich richtig viele Blicke auf mich gezogen habe, vor allem als wir dann, also wir haben dann was Schönes dort gegessen und sind dann so, ich glaube es war so 18:30, 19 Uhr zurück zum Bus gelaufen. Und ich hatte den Kleinen in der Trage und da haben viele richtig erstaunt geguckt.
Ja, also auf dem Hinweg überhaupt nicht, aber da hatte ich ihn ja auch.
Ja.
Und auf dem Rückweg habe ich dann zu Kevin gesagt, Kevin, guck mal, die gucken uns alle so komisch an. Und dann haben wir irgendwann begriffen, warum. Also die fanden das einfach so skurril, dass du dieses Kind in der Trage bei dir hast. Und ich weiß nicht, da saßen halt ganz viele auch Männer so in Gruppen. Ne? Und die haben sich wirklich alle reihenweise umgedreht und haben sich gefragt, was du für ein Problem hast, warum auch du also das Kind hast.
Meines Alters. Ne?
Ja, also super junge Typen auch. Ja. Also so total modern auch angezogen und keine Ahnung, weiß ich nicht. Also,
die Kleidung schließt jetzt nicht aufs Weltbild.
Nein, aber ich habe es nicht erwartet, dass das dann so ein Highlight ist, wenn da mal ein junger Typ vorbeikommt und der hat halt ein Baby vorne in der Trage drin.
Also, ja, aber das sieht man wahrscheinlich dort von den Bosniern selber wahrscheinlich nie, also kann ich mir einfach vorstellen. Ich
oder dass auch mal jemand so, hast du da irgendeinen Mann mit einem Kinderwagen gesehen? Also ganz selten mal, ganz selten.
Das ist jetzt natürlich ganz, an der Oberfläche gekratzt, ne? Ja, und wir sind ganz weit davon entfernt, jetzt irgendwie hier das Land kulturwissenschaftlich analysieren zu können, aber wir haben uns dann halt ein bisschen drüber unterhalten und ich habe dann halt zu Paula gesagt, ich glaube, das halt hat starken religiösen Einfluss einfach auch, weil das muslimische Weltbild und auch das Männer-Frauen-Bild einfach noch anders ist, die Rollenaufteilung einfach noch anders ist. Ohne jetzt hier alle über einen Kamm scheren zu wollen. Ich weiß, es gibt total aufgeklärte Muslime, ganz moderne Verhältnisse etc., aber es gibt eben auch andere. Und ich glaube, dass das gerade in solchen Ländern durchaus noch vorherrschend ist. Und hinzu kommt auch so diese, ja, das mag jetzt auch irgendwie, ich sage es einfach so, für mich ist das so diese Balkan-Mentalität, einfach extrem stolz und ja, einfach für mich noch so ein Männerbild, was bei uns vielleicht schon nicht mehr so krass vorherrschend ist. Also ich kannte das immer nur aus dem Fußball. Für mich sind das solche Mentalitäten, so Mentalitätsmonster, also die Kroaten, die Bosnier und so. Für mich, wie gesagt, ich kannte nur die Fußballmannschaft vorher. Das sind einfach, ja, die Mentalitätsmonster. Und so übererkläre ich mir das auch auf das Männer-Frauen-Bild.
Was uns auch total aufgefallen ist, also die ganzen Frauen, die man so sieht, die sind halt immer ultra zurecht gemacht. Also die sehen immer vom Allerfeinsten aus, als würden die gleich, weiß ich nicht, keine Ahnung, zu irgendeiner Party oder so gehen. Und die Männer, egal wie schick die Frauen sind, die könnten zu einer Abendveranstaltung oder sonst was gehen, haben immer eine Jogginghose an und irgend so ein olles T-Shirt.
Ja.
Wo ich immer so denke, krass, also es ist halt, ich weiß nicht, also es ist bei uns irgendwie, sieht man eh, also jetzt zur Zeit wahrscheinlich vermehrt Leute mit einer Jogginghose, aber so im Kontrast zu der Frau sieht man eher selten, dass es so ist.
Das war schon krass, also die laufen echt rum wie Lumpis dann. Ich meine, wir haben schon auch viele Frauen, ich glaube generell ist uns extrem aufgefallen, dass ganz viele hier so dieses, die kleiden sich halt bei Nike und bei Adidas ein, ne, und laufen halt so damit rum, was man bei uns
eher... Ja, ist wahrscheinlich Statussymbol, ne?
Also genau, so was man bei uns eigentlich wahrscheinlich
dicke eher so Marke Sportsachen anziehen würde. Und man sieht halt, was ich mir leisten kann.
Ja, aber halt, obenrum geschminkt, die Frauen.
Ja, Haare perfekt
Haare gestylt. Haare perfekt gestylt, Fingernägel sitzt. Und halt einen Jogginganzug von Nike an. Scheint hier auch so ein Ding zu sein. Aber wie gesagt, manchmal aber auch komplett schick im Kleid und die Männer, ja, im Schlabberlook. Das war echt... War echt krass, haben wir so oft gesehen. Also es war jetzt nicht nur ein, zwei Mal, sondern wirklich fast jeder. Jede, die uns so begegnet sind. Und was uns auch noch aufgefallen ist mit die Kinder, ne?
Ja, also die sind auch immer genau passend zum elterlichen Pendant. Die Mädels richtig gut zurechtgemacht, immer im Tütü teilweise. Und die Haare sind gestylt und keine Ahnung. Und die Jungs sind auch wie die... Papa ist eigentlich eher locker angezogen.
Ja, beziehungsweise
manchmal auch noch schick sind, ne?
Beziehungsweise manchmal auch noch wie so Babys. Ja, also ich habe manchmal stimmt. So Jungs gesehen, die waren das so 8, 9, 10 und die sind da wie Babys rum mit an der Hand von der Mama oder teilweise im Kinderwagen. Wir haben auch einen 7-Jährigen, locker war der 7, im Kinderwagen gesehen.
Ja, so 6, 7, stimmt. Also das ist uns auch aufgefallen, dass man die Kinder eher noch so ein bisschen, ja, wie sagt man das am besten, also so ein bisschen... klein hält, in Anführungszeichen. Ne? Also das, du siehst halt viele Kinder, die noch einen Nuckel im Mund haben, obwohl die schon echt groß sind, die dann so richtig betätschelt werden. Ganz viele, die halt bestimmt 3, 4, 5 sind, die halt im Kinderwagen sitzen, wo man so denkt, okay, ja, weiß nicht, also wir selber haben jetzt halt noch kein Kind in dem Alter, vielleicht sieht man das dann auch anders, aber das ist uns schon echt aufgefallen, dass viele Kinder noch so babyhaft waren, obwohl die schon so alt aussahen. Und ja, auch viel getragen wurden, also immer so hochgenommen von den Eltern und so und dann durch die ganze Stadt getragen wurden.
Ja.
Aber auch das.
Ja. Und in Verbindung mit Kindern, das war unsere dritte interessante Beobachtung, vor allem in Sarajevo dann, weil da war tatsächlich ein bisschen mehr los auf den Straßen. Wir haben ja immer unseren Hund dabei.
Ja, das war sowas von krass. Also mir ist es schon bewusst, dass wir in Deutschland einfach einen absoluten Knall haben, was Haustiere betrifft und jeder irgendwie eine Katze oder einen Hund oder irgendwelche Wellensittiche hat. Ne? Also das ist ja bei uns völlig standardmäßig oder wenigstens Fische. Also das ist ja schon das Mindeste, was man haben muss in irgendeiner Familie. Und es ist mir schon mal aufgefallen, als ich Niederlande und so bereist habe, das war auch voll krass, dass jeder den Hund gestreichelt hat. Also da war es eher das Gegenteil. Jeder wollte mal den Hund streicheln, auch in Frankreich. Ja, fanden alle unseren Hund total süß. Und jetzt ist es aber so, dass alle, vor allem Kinder, sogar Angst haben vor unserem Hund, sogar sagen und einen ganz großen Bogen gehen oder richtig panisch werden und sich wegdrehen, zu ihren Eltern gehen, auf den Arm genommen werden wollen. Und Also, wir haben ja schon mal gesagt, was wir für eine Hunderasse haben. Es ist nur so eine kleine französische Bulldogge. Die sieht jetzt weder gefährlich aus, noch macht die irgendwie...
Die bellt ja nicht mal.
Nee, also die ist wirklich super entspannt. Und die haben wirklich die meisten Leute, Kinder, richtig Respekt oder Angst.
Auch selbst Erwachsene auch, haben wir ja auch gesehen.
Ja, stimmt, auch Erwachsene, die richtig Angst haben vor unserem Hund. Und mir war das überhaupt nicht so bewusst. Ich bin halt durch die Straßen gegangen, habe die halt an der Leine gehabt. Aber die Leine war jetzt auch nicht super kurz. Und die Leute haben einen Bogen um mich gemacht. Und ich dachte schon, was ist denn los? Bis ich irgendwann verstanden habe, dass das einfach nur an dem Hund liegt. Und die Kinder, ja, die Reaktion habe ich ja gerade schon mal genannt, die waren wirklich eigentlich durchweg mit Angst behaftet, so, ne?
Schon krass, ja. Ich meine, am Ende haben wir dann schon noch ein paar andere Hunde auch gesehen, aber super, super selten, ne?
Ja, meistens eher Straßenhunde.
Ja, gut, ne?
Das also auch. Ich glaube, das ist halt auch so dieses, Hunde sind bei denen halt keine Haustiere oder ja, irgendwie Freunde des Menschen, die mit denen zusammenleben, sondern die leben halt auf der Straße und
weiß zumindest nicht in den Städten, also in der ländlichen Region wahrscheinlich
vielleicht
schon.
Vielleicht schon, ja. Ja. Yes. So, naja. Dazu, also schönes Land, kann man auf jeden Fall bereisen. Definitiv. Wir haben so ein paar kleine eigene Studien durchgeführt und
sehr lecker gegessen.
Und sehr, sehr lecker gegessen, das stimmt. Also es ist eigentlich sehr, sehr fleischlastig. Man muss als Vegetarier schon gucken, wo man bleibt.
Ja. Fleisch und Fisch.
Aber man findet was. Also die meisten konnten eigentlich auch immer ganz gut Englisch und wir haben da, oder ich habe da auch immer was gefunden.
Ja. Also ja, die Speisekarten sehen hier eigentlich alle relativ ähnlich aus. Es gibt überall sehr viel Fleisch und Fisch und wenn man, wie ich, gerne Fleisch isst, kommt man hier voll auf seine Kosten mit Cevapcici und Co. Aber meistens gibt es ja nur so eine vegetarische Option, ne? Oder ein paar Salate oder sowas. Ja, aber trotzdem,
aber es ist okay.
Trotzdem lecker. Mit Fisch kann man uns beide ja auch nicht so locken. Wir wurden auch hier von unseren Gastgebern, die uns quasi die Ferienwohnung vermieten, auch schon mal eingeladen. Die wollten uns einen frisch gefangenen Fisch zum Mittagessen mit grillen und mussten wir leider absagen, weil wir beide keinen Fisch essen.
Ja.
Naja, ja, war ein schöner Trip und wie gesagt, das Ende der Story, wir sind dann wieder zurückgefahren, also aus Bosnien wieder raus, zurück nach Kroatien und wir sind dann auf die Grenze zugefahren und du hast mich ja dann schon gefragt, na, was sagst du denn jetzt an der Grenze, was sagst du denn
weil
jetzt?
Weil mir das schon wieder so klar war, dass du einfach wieder denkst, ach, ich mach's spontan und genau solche Sachen, wenn man da, also wir sind ja, ne, wir haben gesagt, wir wollen nur Transit machen und wir fahren nur einmal durch und sowas und genau dann ist es einfach nur unglaubwürdig, also die Wahrscheinlichkeit, dass dich da der gleiche Polizist oder sowas kontrolliert, ist ja sehr unwahrscheinlich, aber trotzdem, also mir war es einfach zu heiß, da irgendeine Geschichte aufzutischen. Hey. Da habe ich gedacht, also man muss sich ja vorher im Klaren sein, was erzähle ich denn jetzt den Leuten? Und Kevin wieder, ach, ich mache spontan, mal gucken, was da für ein Typ sitzt. Hä? Naja.
Hey, erstmal habe ich ja natürlich einen anderen Grenzübergang gewählt und nicht denselben. Also und dann war ich mir schon auch ziemlich sicher, dass die Bosnier ja selber bei der Einreise jetzt nicht registriert haben, dass wir nur Transit machen. Von daher war die Ausreise aus Bosnien auch wieder kein Problem. Wir mussten zwar zusätzlich zu unseren Reisepässen noch die Fahrzeugpapiere vorzeigen, aber die Ausreise aus Bosnien war kein Problem. 100 Meter weiter wiederum war dann die Einreise nach Kroatien. Und ich mache das immer spontan, weil ich in dem Moment einfach schaue, was ist das für ein Gegenüber, was ist das für ein Typ, ist der freundlich, ist der jung, ist der alt, ist es ein Mann oder eine Frau? Und dann versuche ich halt irgendwie spontan darauf zu reagieren. Jedenfalls, ja, hat es nicht so gut geklappt diesmal und wir wurden dann offiziell in Quarantäne geschickt.
Für 10 Tage.
In der wir aktuell auch noch sind. Und ich habe gesagt, ja, kein Problem, wir können in Quarantäne gehen, wir haben hier eine Ferienwohnung und habe denen die Adresse gegeben und habe natürlich gedacht, ja, mein
juckt
Gott,
ja,
ne?
Hier keinen,
interessiert
ne?
Ja hier eh keinen.
Ja, ja. Und man hätte aber auch noch einen Test machen können. Und wäre aus der Quarantäne wieder raus.
Ja, aber nicht vor Ort. Wir hätten den selber hier in ein Testzentrum fahren müssen. Genau. Und dann hätten wir die Quarantäne beenden können, sobald wir ein negatives Testergebnis denen per E-Mail hätten zuschicken können.
Ja, und auch da hat Kevin gesagt, ach komm, brauchen wir jetzt nicht. Und es kontrolliert doch keiner, was weiß ich. Ich meine, wir sind ja hier auch nur in der Ferienwohnung. Es ist ja auch im Prinzip alles gut. Aber ich war heute Nachmittag, wie jeden Tag, bei uns unten am See, war dann in der Hängematte, wir waren noch schwimmen und ja, ich habe gerade einfach nur entspannt Und auf einmal steht unsere Gastgeberin vor mir mit 2 Polizisten. Und ich halt nackt im Bikini. Und die 2 Polizeimänner stehen mir gegenüber. Und dann haben sie irgendwas erzählt und ich habe die Hälfte aber nicht verstanden. Ich war auch schon wieder so unter Schock. Ich habe schon gedacht, scheiße, wir haben wieder irgendwas Verbotenes gemacht. Und dann habe ich nur gesagt, ich verstehe euch nicht, geht bitte hoch zu Kevin. Und dann sind sie hier hochgekommen in die Ferienwohnung und haben dann mit Kevin alles besprochen. Aber ja, keine Ahnung, da ist mir wieder das Herz in die Hose gerutscht. Es geht mir auch immer so, wenn Polizei hinter mir fährt, egal ob in Deutschland oder in irgendeinem anderen Land, ich kriege immer erstmal einen Schock und denke, es ist mein Fehler, ich habe irgendwas falsch gemacht. Naja, auf jeden Fall wollten die kontrollieren, ob wir wirklich in unserer Ferienwohnung sind.
Genau.
Und uns nochmal Bescheid sagen, dass wir doch bitte einen Test machen sollen und den per E-Mail nochmal senden sollen.
Wir müssen ihn nicht machen. Denn die Quarantäne endet automatisch nach 10 Tagen, aber wenn wir diesen Test einfach machen, dann...
ist sie halt vorher vorbei und wir können dann am Wochenende zum Beispiel wieder irgendwas machen.
Ja, werden wir jetzt auch morgen machen, aber jedenfalls, die waren total entspannt, die haben es halt einfach kontrolliert und die haben dann auch gesagt, dass sie das jetzt einfach machen müssen, ne? Und es war auch alles cool.
Also. Ja, aber so viel wieder zum Thema, ach, das interessiert hier keinen, juckt nicht,
ja, also
wir fahren hier drüber, ach, es passiert ja nichts, Transit, ach, was sagt man denn diesmal, ach nö.
Es ist ja auch nichts passiert und wir haben ja auch nicht, also ganz ehrlich, wir haben das einzige Illegale, was wir quasi gemacht haben, seitdem wir jetzt wieder zurück sind aus Bosnien, wir waren einmal im Supermarkt. So, ja. Ansonsten waren wir tatsächlich nur hier in der Ferienwohnung und unten am See. Naja, war auf jeden Fall spannend. Ein spannender Ausflug mit vielen Erkenntnissen und ja, folgenreich mit Quarantäne. Aber wir machen morgen einen Test und dann ist alles gut.
Ja, und das Thema Vater, das wird uns jetzt noch ein bisschen länger beschäftigen. Und zwar, wir haben nämlich heute was mitgebracht. Und wir haben uns das so gedacht, dass Kevin ab und zu vielleicht mal so eine kleine Passage vorliest. Und du kannst ja mal kurz erklären, um was es in dem Artikel grob geht und warum wir das jetzt gewählt haben. Wir fanden eigentlich den Bezug jetzt, also dazu, dass wir waren halt in Bosnien und haben halt gesehen, okay, die Väter dort sind vielleicht noch ein bisschen anders eingestellt und haben gedacht, das passt vielleicht ganz gut und wollen das vielleicht mal ein bisschen beleuchten.
Genau, und zwar die Reportage ist aus dem Zeitmagazin und heißt Vaterschaftstest. Und ich habe die vor einigen Wochen schon, da waren wir noch in Deutschland, gelesen und habe zu Paula gesagt, du musst das unbedingt auch lesen und dann müssen wir das mal irgendwie in einen Podcast einbauen. Und wir haben uns mal so ein paar Passagen rausgestrichen und ich lese mal kurz die Einleitung vor. Unser Autor war 25, als sein erstes Kind zur Welt kam. Die Hebamme gab ihm damals die Plazenta mit zum Einpflanzen im Garten. Lange Zeit hieß es, Väter spielten für die Entwicklung eines Kindes allenfalls eine Assistenzrolle. Inzwischen weiß man, ihr Beitrag ist genauso wichtig wie jener der Mutter. Aber wie macht man es als Vater überhaupt richtig?
Ja, also die Rolle des Vaters haben wir ja hier auch schon ab und zu mal so ein bisschen bequatscht, dass wir halt denken, dass es wichtig ist, dass ein Kind halt auch genauso Alltagsaufgaben von dem Vater sieht und sowas. Und jetzt haben wir hier aber nochmal so ein paar wissenschaftliche Sachen auch mit drin und das ist eigentlich ganz interessant, ne, wie sich das auch so gewandelt hat im Laufe der Zeit.
Genau, und das genau das schreibt der Autor hier auch, der hat 4 Kinder und hat sein erstes Kind relativ jung bekommen mit seiner damaligen Frau und sagt selber total selbstreflektierend, dass er damals überhaupt nicht darauf vorbereitet war und dass er auch der einzige junge Vater in seinem Umfeld war, den er kannte und deswegen quasi einfach so gehandelt hat, wie er dachte, es wäre richtig, beziehungsweise wie er es von der Gesellschaft damals gezeigt bekommen hat, wie er als Vater zu sein hat.
Ja, und das hat seine Rolle hauptsächlich darin bestand, am Anfang irgendwie Geld dran zu schaffen und die Familie zu ernähren. Gerade wenn man jung ist und vielleicht da auch noch irgendwie so ein bisschen andere finanzielle Hürden zu meistern hat, war das, er hat gedacht, damit ist sein Soll erfüllt. Ne? Er verdient das Geld und ist halt am Wochenende für das Kind da. Und
genau. Ja, und beschreibt dann halt, wie sich das verändert hat, bis hin zu seinem jetzt 4. Kind, wo er dann versucht hat, natürlich alles besser zu machen. Aber ja, wie wir dann merken würden, hat auch das nicht so ganz geklappt. Aber fangen wir mal an. Okay?
Ja.
Ich brachte Luna morgens in die Krabbelgruppe, ansonsten war ich vor allem an den Wochenenden Vater. Und da war ich müde und erschöpft. Dass meine damalige Partnerin auch eine anstrengende Woche gehabt hatte, kam mir nicht in den Sinn. Sie hatte ja nur das Kind, meinte ich. Es kam immer öfter zu Streit und ich blieb noch länger im Büro. Die Paartherapie, die wir machten, half uns eher dabei, uns zu trennen. Als Luna 2 war, zog ihre Mutter mit ihr zurück nach Bayern. Ich blieb. Die Welt, die ich meiner Tochter hatte bieten wollen, war schon kaputt und sollte es lange bleiben. Ja, sie beschreibt hier sein Verhältnis zu seiner ersten Tochter und ja, wie Paula gerade schon gesagt hat, er das quasi so eher an den Wochenenden und in der Freizeit die Vaterrolle interpretiert, ne, weil er eben dachte, das wäre damals so seine Aufgabe gewesen.
Ja, und er dachte halt auch, es reicht aus, ne? Und das wird man jetzt später im Verlauf auch nochmal so ein bisschen näher erkennen. Also man braucht vielleicht gar nicht immer unbedingt ganz, 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 ganz viel Zeit, aber ja, es ist halt wie so eine Spirale, ne? Gerade das, was der gerade beschrieben hat, diese Unzufriedenheit in der Partnerschaft, das wird ja immer mehr, das spiegelt sich ja dann auch wieder auf dieses Verhältnis zum Kind wieder, ne? Und die Partnerin ist frustriert, weil sie mit allem allein dasteht. Das Thema hatten wir ja hier auch schon mal, ne? Da ging es auch so ein bisschen um Rollenverteilung und dass man sich Aufgaben irgendwie anders aufteilen müsste. Und dass es bei uns auch manchmal schwierig ist, weil wir jetzt gerade während des Lockdowns irgendwie beide da so voll gefangen drin waren. Aber am Ende des Tages ist es halt super wichtig, dass man sich immer wieder, auch wenn es Phasen gibt im Leben, wo das nicht so richtig klappt, aber immer wieder so ein bisschen darauf, ja, zurückholt und mit dem Partner wieder ins Gespräch geht und dann Sachen wieder bewusst aufteilt und abgibt, weil sonst passiert das, was hier passiert ist. Es geht halt schneller auseinander und die Intention, ich mache alles richtig, ich verdiene das Geld und du kümmerst dich um das Kind, ja, keine Ahnung, die ist halt auf Dauer nicht die Lösung. Ja. Ne?
Aber dennoch war es ja damals, wie gesagt, das weit verbreitete gesellschaftliche Bild und zunächst geht er jetzt hier erstmal darauf ein, wo das überhaupt herkommt, historisch bedingt. Mit der Industrialisierung kam die Arbeitsteilung. Die Männer gingen tagsüber aus dem Haus und konnten sich nicht mehr um die Kinder kümmern. Alle häuslichen Aufgaben fielen an die Mutter. Im ersten bürgerlichen Gesetzbuch, das am 1. Januar 1900 in Kraft trat, wurde festgeschrieben, dass der Vater für den Lebensunterhalt der Familie verantwortlich sei. Die Mutter war verpflichtet, für Haus und Kinder zu sorgen. Sie sollte die emotionale Bindung zum Kind haben. Gesellschaftlich wurde vom Vater die Unterdrückung von Gefühlen, Ängsten und anderen Schwächen erwartet. Ein Mann, der mit seinen Kindern kuschelte, galt als jämmerlich und unmännlich. Der Vater hatte seine Autorität zu wahren und seine Frau musste sich ihm unterordnen. Dass diese Ordnung zu bröckeln begann, dass man heute von anderen gar neuen Vätern spricht, war nicht der Verdienst der Männer, die sich diese Rolle erobert hätten, sondern der Mütter. Weil die Frauen von den 70er und 80er Jahren an Gleichberechtigung forderten und eine eigene berufliche Karriere anstrebten, mussten die Väter Teile der Aufgaben übernehmen, die zuvor Domäne der Frau waren. So stiegen die Erwartungen an die Väter. Doch die gesellschaftliche Realität hinkt der Diskussion hinterher. Im Väterreport, den die Bundesregierung vor einigen Jahren in Auftrag gegeben hat, gaben zwar 69% der jüngeren Väter an, sich mehr als die eigenen Väter an der Betreuung ihrer Kinder zu beteiligen und diese Veränderung auch als persönlichen Gewinn anzusehen. Und trotzdem nahmen 2019 nur 2,6% der Väter mit einem Kind unter 3 Jahren Elternzeit. Gegenüber 42,2% der Mütter. Offenbar sind sich die Väter nicht sicher, was sie wollen. Sie möchten nicht als weniger wichtig angesehen werden als die Mütter und finden trotzdem schwer aus ihren alten Mustern heraus. Man findet zwar, dass das alte Vaterbild nicht mehr passt, weiß aber auch nicht recht, wie das neue aussehen soll. Es ist, als stünden wir Väter mit einem Bein in einem Zeitalter, mit dem anderen in einem anderen. Vielleicht hat das mit den Erfahrungen zu tun, die wir mit unseren Eigenvätern gemacht haben. Auf meiner Reise nämlich lerne ich, die Rolle des eigenen Vaters wird oft unterschätzt. Die meisten Männer haben mit wenig Babys zu tun gehabt, wenn sie selbst Väter werden, sagte US-Psychologe Michael Lamb, der 1976 mit seinem Buch The Role of the Father die moderne Väterforschung mitbegründete. Und deswegen orientieren sie sich an den einzigen Mann, den sie kennen, der schon viel mit Kindern zu tun hatte, an ihrem eigenen Vater.
Das ist krass, ne?
Krass, vor allem auch, wird mir gerade nochmal bewusst, wie ich es lese, dass das auch damals im BGB festgeschrieben war. Wahnsinn, ne?
Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, ist halt, ja, 120 Jahre her, aber es stand damals so echt, krass. Wurde so festgeschrieben.
Ja, und wie weit wir dann heute eigentlich sind und dann auch doch wieder nicht sind, ne?
Ja.
Also, wir leben halt so voll in unserer Bubble und denken halt, oder ich denke das ja ganz oft, dass es bei vielen so ist, dass die Eltern halt sich das so ein bisschen aufteilen, dass der Vater halt auch mit zu Hause ist, auch wenn es jetzt nicht ewig ist. Und dann wird mir, wenn ich das jetzt höre, mit diesen 2,6% waren es, glaube ich, ne? Mhm,
ja.
Wird mir das wieder bewusst, auch diese Auszeit, die wir uns jetzt zu zweit gönnen, diese Elternzeit, das könnte theoretisch, wenn man sich's finanziell einrichten kann, sich ja jeder einmal im Leben oder zweimal im Leben, man bekommt ja jetzt auch nicht so, so viele Kinder, also im Durchschnitt, ja mal zusammen gönnen, sage ich mal, ne? Aber das ist einfach nicht die Regel oder es ist nicht weit verbreitet und das ist für mich manchmal so erschreckend, weil ich denke, man hat ja schon die Möglichkeiten, das ist ja jetzt auch nicht so, also man bekommt es ja sogar finanziell mit dem Elterngeld und sowas auch irgendwie hin. Man könnte darauf auch ja ein bisschen sparen. Ich weiß natürlich, ich will mich jetzt hier auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es gibt immer Gründe, warum das nicht geht. Aber mir kann keiner erzählen, dass nur wirklich diese 2,6% sich das leisten können. Ich glaube, das könnten durchaus auch mehr Menschen machen. Und diese Zeit, also jetzt nochmal darauf zurückzukommen, unser Kind ist jetzt ein Jahr alt geworden. Wir haben euch ja ein bisschen über den Geburtstag und so erzählt. Und du hast vorhin mit einem Kollegen telefoniert und da ging es auch darum, dass im ersten Lebensjahr irgendwie die Kinder so sehr auf die Mama bezogen sind. Das ist natürlich auch dem Grunde, dem Stillen irgendwie liegt es zugrunde und sowas. Aber jetzt ist die Zeit, wo du eine ganz andere Rolle einnehmen kannst, wenn du präsent bist. Ne? Ja. Also nur als Beispiel, unser Kind lässt sich jetzt halt übelst gern oder manchmal auch möchte ja gar nicht von mir ins Bett gebracht werden, sondern nur von dir. Und du bist jetzt in einer ganz anderen Position, der guckt sich genau an, was du machst. Wenn du im Raum bist, bin ich eigentlich völlig egal, was auch total in Ordnung ist. Ne? Es ist auch super wichtig, dass dieses Kind ja noch mehr Bezugspersonen oder irgendwie Anker hat, an denen es sich irgendwie so festkrallen kann und orientieren kann. Aber das alles verpasst man halt auch so ein bisschen. Und mir war es so wichtig, dass wir irgendwie nochmal, auch wenn es jetzt, wir haben es ja auch jetzt nicht komplett, wir haben jetzt nicht komplett 2 Monate zusammen Elternzeit, aber wir haben mehr Zeit auf jeden Fall zusammen als im Alltag. Ne? Und das merkt man total, wie sich das jetzt schon abfärbt auf den Kleinen.
Ja. Ja, klar. Aber also trotzdem hat sich ja, ich meine, es ist ja immer so, dass sich in der Gesellschaft immer erstmal quasi die Idee verändert oder das Bild und klar, die Umsetzung, darauf kommt es eigentlich an, aber die zieht dann immer erst nach und das kann manchmal echt lange dauern, bis dieses Bild, was in der Gesellschaft verbreitet ist, Realität wird. Und der Autor beschreibt jetzt weiter, wie sich das bei ihm letztendlich auch weiterentwickelt hat, wie er aber an der Umsetzung auch gescheitert ist, weil er die Nähe zu seinem Kind, die er dann aktiv gesucht hat, ganz falsch interpretiert hat mit ganz falschen Taten. Und geht auch vor allem nochmal darauf ein, wie jetzt auch Forschungen bestätigt haben oder neueste Studien bestätigt haben, dass diese Rolle des Vaters extrem wichtig ist, wie es Paul auch gerade schon gesagt hat. Die Entwicklungspsychologin Lieselotte Arnert von der Freien Universität Berlin hat für diesen Wandel Begriffe geprägt. In ihrer Terminologie war ich vom Restricted Father zum Enriched Father geworden. Vom zurückhaltenden, begrenzten Vater zum engagierten Vater. Letzterer sei einer, der an jedem Aspekt der Erziehung teilhaben möchte, erklärte sie mir. Es würde mir sehr gut gefallen, als ein enriched Vater gesehen zu werden. Arnerts Erhebungen zufolge ist etwa ein Drittel der Väter enriched. Ein Drittel ist restricted, nimmt also nur begrenzt diese Aufgaben wahr. Und der Rest, balanced, nimmt eine Position dazwischen ein. Das Teilhaben an der Erziehung fiel mir umso leichter, je mehr ich erkannte, dass Kinder keineswegs Charaktere sind, die wir Eltern formen können, sondern dass sie mir schon als Person entgegentreten und dass sie mich genauso formen, wie ich sie. Kindererziehung ist gar keine Einbahnstraße, man bekommt auch etwas zurück. Ich musste es nur zulassen. Dazu gab mir Greta Gelegenheit, meine dritte Tochter. Sie kam nur 22 Monate nach Lotta auf die Welt. Greta erwies sich als ein völlig anderer Charakter als ihre Geschwister. Ein Kind mit sehr festen Prinzipien. Wo ich eine vage Vorstellung habe, hat Greta ein Projekt. Es war meine Frau, die mir vorgeschlagen hatte, Greta und ich sollten einmal eine Reise zusammen machen. Ich begriff, was sie meinte. Die Beziehung zu den Kindern ist nicht einfach so gegeben. Man muss am Verhältnis zu seinen Kindern arbeiten, wie an einer Partnerschaft. Als Greta 12 war, fuhren wir also ein paar Tage nach London. Ich glaubte, eine einfache Regel würde diesen Kurzurlaub zu einem Erfolg machen. Je mehr, desto besser. Ich war darauf eingestellt, für jeden Quatsch Geld zu verjubeln, aber Greta ließ mich nicht. Als wir auf den Spuren von Harry Potter das Gleis 9¾ auf dem Bahnhof King's Cross besuchten, drängte ich sie in den angeschlossenen Souvenirshop. Nach einer Stunde hatte Greta alle Preise verglichen und sagte, komm Papa, wir gehen, das hier ist alles übertrieben teuer. Und dann gingen wir. Wir spazierten stundenlang durch die Stadt. Das war meiner Tochter viel wichtiger. Das also habe ich von Greta gelernt. Es geht nicht um gönnerhafte Gesten. Man muss sich Zeit füreinander nehmen. Vor allem auch Zeit, um anzuerkennen, dass ein Kind ein unabhängiger Charakter ist, mitunter ganz anders als man selbst. Und wenn man das verinnerlicht hat, dann kann man auch von seinem Kind lernen. Lieselotte Arnerts Forschungsnetzwerk hat etwas Interessantes herausgefunden. Es gibt auch noch einen weiteren Weg, als Vater Gutes zu bewirken. Gewissermaßen das Gleis 9¾ der Vaterschaft, das man zunächst gar nicht sieht. Sich Zeit nehmen, Nähe schaffen. Das ist gut, natürlich. Aber Väter haben vor allem eine starke Wirkung auf Kinder durch Dinge, die sie ganz nebenbei tun. Es ist tatsächlich ein bisschen magisch. Väter, so zeigen Arnerts Forschungen, leisten zum Beispiel einen wichtigen Beitrag zum Sprachvermögen des Kindes. Und zwar vor allem, weil sie dem Kind meist weniger nahe sind als die Mutter. Beim gemeinsamen Bilderbuchlesen nämlich sind viele Mütter sehr vertraut mit dem Kind. Viele Väter sind dabei herausfordernder, sie kennen die Codes der Kinder nicht und stellen daher Fragen, sie benutzen dem Kind unbekannte Wörter. Ein anderer Weg ist das Spiel. Das Beste, was du tun kannst, spiel mit dem Kind, sagt mir die britische Anthropologin Anna Machin. Sie hat das Buch Papa werden geschrieben, das voriges Jahr in Deutschland erschienen ist. Sie sagt, über wildes Spiel, wie es viele Väter ganz von allein mit ihren Kindern anstellten, lerne das Kind, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Sobald ein Vater sich engagiere, finde er auch seinen besonderen Beitrag für die Entwicklung des Kindes. Er macht nicht einfach das, was die Mutter macht, sondern etwas Eigenes. Die Evolution besetzt nicht einfach eine Rolle zweimal.
Krass, ne? Man muss also gar nicht so viel machen eigentlich. Das hat aber eine enorme Wirkung. Und das ist ja auch genau das, wo ich dann halt immer denke, keine Ahnung, so dieses bewusste Spielen, manchmal geht es im Alltag wahrscheinlich einfach unter, ist ja bei uns genauso, aber oder wie Vorlesen, das ist ja genau das Gleiche, ne? Man müsste sich eigentlich immer und immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass es unheimlich wichtig für die Entwicklung des Kindes ist. Und dass man sich dafür Zeit nehmen soll, nicht abgelenkt sein soll, nicht nebenbei auf noch eine Nachricht antwortet oder ans Telefon geht oder so, sondern wirklich nur bewusst in dem Moment sich mit dem Kind beschäftigt. Ne? Ja. Aber auch das, also da will ich mich gar nicht ausnehmen. Mir fällt es auch manchmal schwer. Neben allem drum und dran, ne? Also keine Ahnung, nebenbei noch kochen oder dann die Wäsche aufhängen oder sonst was. Und sich dann immer diese bewussten Pausen, wo nur dieses eine ist, zu nehmen, also finde ich auch super schwierig, weil halt so viel drumherum immer passiert. Aber ja, keine Ahnung.
Ja, und es wird auch dann jetzt vor allem bei uns nochmal spannend, wenn sich unser Alltag so ein bisschen nochmal ändern wird, wenn der Kleine dann zur Tagesmutter geht, du dann auch wieder anfängst zu arbeiten oder ja vielleicht nochmal studierst, dann gibt es ja auch nochmal ganz andere Herausforderungen, Prioritäten für dich auch neu zu setzen. Ne? Weil jetzt kannst du ja relativ klar deinen Fokus setzen.
Das wird ja, oder jetzt halt auch nicht klar, weil die Zeiten halt nicht abgegrenzt sind, weil sich halt alles so ineinander oder weil halt alles ineinander verschwimmt. Ne? Es ist halt nicht getrennt, jetzt ist Arbeit, jetzt ist Haushalt oder was weiß ich. Und das wird vielleicht nochmal, ich sag jetzt mal, leichter, wenn man so die bewusste Zeit hat. Am Nachmittag ist das Kind dann da oder man holt es halt als
Mittagskind.
Mittagskind ab, als Nachmittags. Heute bist du Nachmittagskind. Nein, und dann wird es vielleicht nicht unbedingt schwerer, sondern auch leichter, könnte ich mir vorstellen.
Naja, genau die Herausforderung wird dir jetzt auch weiter beschrieben. Manchmal ist es aber nicht nur schwierig für Väter, ihre eigene Rolle ganz frei zu finden, weil sie mit sich selbst hadern, sondern auch, weil die Mütter ihnen wenig Spielraum lassen. Das Forschernetzwerk um Lieselotte Arnert untersuchte auch die Rollenaufteilung zwischen Frauen und Männern. Es zeigte sich, dass in Haushalten mit dem traditionellen Einzelernährermodell vor allem die Frauen den Zugriff auf das Kind hatten und die Männer eher davon abhielten, Verantwortung zu übernehmen. Dieser Gatekeeping genannte Effekt falle weg, wenn beide Elternteile gleichermaßen eine Karriere verfolgten.
Bei diesen Double Career Couples würden die Rollen am häufigsten neu verteilt. Für den neuen Vater heißt das, er braucht es auch eine neue Mutter. Wenn Frauen berufstätig sind, geben sie auch den Vätern mehr Gestaltungsraum in der Familie. Meine Frau arbeitet Vollzeit. Ich habe eine Viertagewoche. Das bedeutet für mich mehr Pflichten, aber auch mehr Freiheit, das Vatersein zu definieren. Meine Frau und ich sind manchmal schlichtweg gezwungen, die Rollen zu tauschen. Bis uns die Pandemie ins Homeoffice drängte, war es meistens meine Frau, die spät von der Arbeit heimkam und stöhnte, was für einen harten Tag sie gehabt hatte. Ich reagierte derweil schnippisch und leicht beleidigt, wenn das Abendessen, geil, das ich vorbereitet hatte, im Ofen matschig geworden war.
Geil. Ja, erkenne ich mich auch ein bisschen wieder. Erkennst du uns auch wieder?
Im Rollentausch noch nicht ganz, aber wie gesagt, nee, vielleicht kommt
nein,
das ja
noch. Nein, natürlich noch nicht, aber ich meine jetzt so das davor.
Ja, ja, klar.
Das ist schon so. Ich weiß nicht, auch gerade wenn die noch so mini klein sind, bei denen sind ja die Kinder auch schon ein bisschen größer.
Ja.
Aber dann, weiß ich nicht, man hat so seine festen Strukturen und Muster und ich bin dann auch sehr, weiß ich nicht, ich möchte dann auch irgendwie, dass es halt genauso weitergemacht wird oder man irgendwie da so drin bleibt und das kann Kevin gar nicht, weil er gar nicht weiß, wie wir es sonst machen, weil er nicht dabei ist. Und dann, ja klar, es ist halt irgendwie schwierig, aber man muss sich da einfach ein bisschen zurücknehmen oder setteln oder weiß ich nicht was. Aber ich glaube, auch das wird jetzt leichter, weil unser Kind ja auch Signale gibt, was gut ist und was nicht oder was jetzt, ne, also so eine gewisse Routine, da weißt du ja auch, wie die funktioniert, aber ja, du machst es halt dann doch ein bisschen anders. Und das zeigt sich ja auch ganz gut so in unseren Abendritualen. Ja, weiß ich nicht, so mit dem Vorlesen oder er weiß ja genau auch, wann Zähne putzen und dies und das ist. Und das zeigt er dann ja auch schon ganz klar, ne? Also das wird schon jetzt auch, glaube ich, nochmal leichter, diese Verantwortung abzugeben, weil es einfach definierter ist, was jetzt passiert und ja, der Ablauf ja auch mal gleich ist,
ja, ne? Ja, und genau zu dem Schluss kommt jetzt tatsächlich auch hier die Studie, von der der Autor berichtet, nämlich, dass es eigentlich ganz egal ist, ob man jetzt von Männern oder Frauen oder egal wie die Rollen definiert ist, das kennt das Kind ja alles noch nicht, diese gesellschaftlich vorgegebenen Begriffe etc. Sondern es ist vor allem wichtig, dass es einfach unterschiedliche Charaktere gibt, gerade in der Anfangszeit und ja, Einflüsse, die das Kind eben beim Aufwachsen begleiten. Genau, er schreibt jetzt weiter. Trotzdem habe ich nicht die Rolle der Mutter und meine Frau nicht die des Vaters. Meine Frau ist es, die das Auto fährt. Ich habe Angst davor. Und sie kümmert sich darum, dass die Kinder in Sportvereinen sind. In Styling-Fragen werde eher ich angesprochen. Allerdings ist es meist meine Frau, die bei emotionalen Problemen hilft. Und wenn das Internet ausfällt, ist das nach wie vor Vatersache. Das Vatersein, wie ich es lebte, sieht wohl nicht so gut aus wie das in den Papa-Blogs. Und trotzdem gefällt es mir. Und es ist ganz sicher nicht das einzige Modell, das funktioniert. Es gibt noch viele andere gute Arten, Vater zu sein. Der Psychologe Michael Lamb, der mir erklärt hat, dass unsere eigenen Väter uns in unserem Vatersein beeinflussen, hat noch eine Erkenntnis. Ein guter Vater muss gar nicht der leibliche Vater sein. Er muss nicht sonderlich männlich sein, was mich beruhigt, und nicht einmal ein Mann. Dass die Forschung so viele Aussagen zum positiven Einfluss heterosexueller Väter in Paarbeziehungen habe, sagt Lamb, liege vor allem daran, dass man fast nur diese erforscht habe. Als ich die Forschung auf nicht traditionelle Familienbeziehungen erweiterte, zeigte sich, das Geschlecht und die Sexualität, die wir zuvor für sehr wichtig gehalten hatten, waren tatsächlich unwichtig. Für Kinder sei es gut, wenn sie mehrere Menschen um sich hätten, die verschiedene Eigenschaften mitbrächten. Etwa jemanden, der eher tröstend sei und jemanden, der eher herausfordere. Dabei sei es egal, ob es klassische Eltern, zwei Väter oder zwei Mütter seien oder ein ganzer Freundeskreis. Nach Lamb ist es nicht entscheidend, was man ist und wie man ist. Das Wichtigste ist, dass man sich selbst den Kindern zumutet. Lamb sagt auch etwas Tröstliches für die Väter, die nicht so für ihr Kind da gewesen sind, wie sie wollten. So wie ich bei meiner ersten Tochter. Für viele Kinder bleibt die Mutterbeziehung wichtiger. Aber die Psychologie hat lange nicht verstanden, dass, nur weil eine Beziehung so wichtig ist, deshalb nicht alle anderen Beziehungen bedeutungslos sind. Auch Väter, die weniger präsent sind, leisten Wichtiges. Sie sollten nur, wenn sie da sind, richtig für das Kind da sein. Sich interessieren, wer ihre Kinder sind. Sich kümmern. Auch ein Kasperl-Theaterstück kann einem Kind sehr viel bedeuten. Fast bin ich am Ende meiner Expertenreise. Nach den Gesprächen mit den Forschern meine ich, dass ich selbst definieren muss, was ein guter Vater ist, dass es nur dann gut werden kann. Ich halte das für kein ganz schlechtes Ergebnis. Und vielleicht habe ich tatsächlich von einem Kind zum nächsten auch ein paar Fortschritte gemacht, bei der Suche nach dem Vater, der ich sein will. Aber eine Frage habe ich noch. Wenn wir zu wissen glauben, was das Beste für die Kinder ist, ist das auch das Beste für den Vater? Ja, ist es, erklärt mir die Psychologin Ulrike Ehlert von der Universität Zürich am Telefon. Sie ist Stressforscherin und ihr wichtigstes Untersuchungsobjekt ist Männerspucke. Okay. Mit Speicheltests untersucht sie den Hormonspiegel von Vätern. Ihr Team hat herausgefunden, schon während der Schwangerschaft sinkt der Testosteronspiegel im Blut. Der Mann wird empathischer und zärtlicher. Das ist aber kein vorübergehendes Phänomen. Wenn der Vater in engem Kontakt mit dem Kind bleibt, verharrt der Spiegel des Männlichkeitshormons, das auch bei Frauen vorkommt, auf niedrigerem Niveau. Und das nicht nur in westlichen Gesellschaften. Ähnliches hat man auch auf den Philippinen festgestellt. Väter, die mit dem Kind in einem Bett schliefen, hatten dauerhaft niedrigere Testosteronwerte. Erst später, wenn das Kind 5 bis 6 Jahre alt wird, steigt der Testosteronspiegel wieder. Kommen neue Kinder hinzu, bleibt der Wert niedrig. Diese Körperchemie ist günstig für die Familie, aber offenbar auch für den Vater. Denn als man die Lebenszufriedenheit von Vätern ermittelte, ergab sich, die zufriedensten waren jene, die mit den eigenen Kindern und deren Mutter zusammenlebten und einen niedrigen Testosteronwert aufwiesen. Man könnte sagen, zärtliche Väter sind auch die glücklichsten. Interessant mit den Hormonen, ne?
Super interessant.
Ich auch nie gedacht, dass das so ein
Einfluss auch das hat. Zeigt mir wieder, es ist so wichtig, dass man jetzt nicht nur an diesem Vatersein arbeitet, sondern auch an der Partnerschaft.
Ja.
Ja, weil es ist ja, steht ja da auch nochmal drin, ne? Also es ist ja schön und gut, wenn die Beziehung zum Kind super ist, ne? Aber es bringt ja nichts, wenn die Eltern sich dann übelst in den Haaren haben oder sonst was. Also ich glaube, ja, irgendwie muss man so, egal ob in der Partnerschaft oder mit dem Kind, immer so ein paar Kompromisse finden, sich bewusst Zeit nehmen und auch vielleicht nochmal einen Gang zurückschalten und mal gucken, ja, wie ist es denn jetzt? Ne? Also muss ich meine Bedürfnisse vielleicht mal ein Stück zurückschrauben, damit halt das Wohl der Familie oder die Gesamtheit vielleicht dann doch wieder so ein bisschen in den Vordergrund rückt und nicht nur mein eigenes Ding.
Ja. Und was ich auch nochmal hervorheben würde, ist, der Fakt, den ihr hier auch ganz gut beschreibt, dass jedes Kind ja individuell ist. Ne?
Ja.
Jedes Kind ist ein eigener Charakter. Jedes Kind hat andere Bedürfnisse, andere Wesenszüge. Und ja, deswegen kann man nicht jetzt jedes Kind gleich erziehen. Ne? Oder sagen, ich lese jetzt hier die Papa-Ratgeber und die Papa-Blogs und dann mache ich das alles genau so und das läuft perfekt. Ne? Genau das beschreibt er jetzt hier auch im letzten Absatz. Eingangs, den Abschnitt haben wir ausgelassen, erzählt er nämlich, dass er bei seiner 4. und letzten Tochter versucht hat, alles perfekt zu machen. Er hat sich Elternzeit genommen, hat sie jeden Tag in der Trage getragen, sie haben einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Also er hat alles gemacht, ganz viele Bücher gelesen, was man denkt, was man heute so machen muss.
Ja, und er hat auch in den ersten 3 Jahren ganz viel Zeit investiert, war sehr präsent, hat viele Dinge mit ihr unternommen und war auch ja eigentlich schon so Übervater oder Helikoptervater oder wie auch immer. Und am Ende des Tages hat sie dann so mit 3, 4 Jahren hat sie es völlig in den Kopf bekommen und wollte nichts mehr mit ihrem Vater machen.
Ja.
Wollte nicht mehr ins Bett gebracht werden, nicht mehr das Essen von ihrem Vater essen, was er gekocht hat, nichts mehr. Er war völlig abgeschrieben und die Mutter musste im Prinzip wieder alles alleine übernehmen und war auch für, ich glaube, 3 oder 4 Jahre, bis die 7 war, Nummer 1 und den Papa hat sie völlig ignoriert.
Genau, das kommt jetzt, wie sich das nochmal gewendet hat. Ja. Ne? Auf jeden Fall lohnt es sich, als Väter längere Durststrecken durchzuhalten. Bis Juli, so heißt seine 4. Tochter, gnädiger mit mir wurde, musste ich bis zu ihrem 7. Lebensjahr warten. Letztlich, glaube ich, haben uns die Corona-Lockdowns geholfen. Während der Pandemie musste ich mit ihr Homeschooling machen. Sie hat über ihren Schreibübungen geflucht, sie hat mich im Homeoffice über meine Artikel schimpfen sehen und wir haben gemeinsam gelitten. Eines Tages beim Essen, als ich missmutig in meinen Teller starrte, sagte Juli, oh, ich glaube, Papa ist traurig. Dann rutschte sie von ihrem Stuhl herunter, um mich zu umarmen. In dem Moment erst fiel mir auf, wie traurig mich das Mobbing meiner jüngsten Tochter wirklich gemacht hatte. Ein guter Vater zu sein, heißt wohl auch, loslassen zu können. Luna hat seit mehreren Jahren einen festen Freund, das ist seine erste Tochter. Es ist ein seltsamer Moment, wenn man feststellt, dass man nicht mehr der einzige Mann im Leben seiner Tochter ist. Ich glaube, wir hatten beide großen Respekt davor, einander kennenzulernen. Denn als es soweit war, taten wir, als sei es das Nebensächlichste der Welt. Es war beruhigend festzustellen, dass die nächste Generation von Männern genauso unsicher ist wie meine. Am meisten hat mich aber gefreut, wie wichtig es Luna war, dass wir uns kennenlernen. Es bedeutet für mich, dass sie den Vater nicht hinter sich lassen möchte, sondern dass er sie weiter begleiten soll. Das werde ich mit all meinen Fehlern. Denn zum Authentischsein gehört für mich, dass meine Kinder auch mitbekommen, dass mir Dinge schwerfallen, dass ich Dinge falsch mache und auch scheitere. Es war wichtig für mich, meiner Tochter Luna zu sagen, wie leid es mir tut, dass ich in ihren ersten Jahren nicht so präsent war, wie ich es hätte sein sollen. In meinem allerersten Geburtsvorbereitungskurs hatte die Hebamme zu mir gesagt, dass ich keine Angst haben dürfe, Fehler zu machen. Die Kinder wüssten es ja auch nicht besser. Sie könnten gut verzeihen. Das rufe ich mir jetzt manchmal ins Gedächtnis, wenn ich mich über eine meiner Töchter ärgere. Wie viel sie mir schon verziehen haben. Einfach so.
Schönes Ende.
Ja, sehr schönes Fazit. Ja, also das war echt eine super coole Reportage. Die war für mich auch eine coole Mischung aus eigenen Erzählungen, in der man, auch wenn die Kinder schon älter sind, trotzdem man vieles wiedererkennen konnte,
ja, fand ich. Ja, und Wissenschaft, ne?
Und trotzdem auch viele wissenschaftliche Erkenntnisse hier mit eingebaut sind, die für mich auch ja diesen Wandel nochmal wissenschaftlich unterlegen, einfach, was sich da getan hat, beziehungsweise auch, ja, das mit den Hormonen ist krass und ja, dieses, wie gesagt, dieses Bild und Wirklichkeit hinkt auf jeden Fall noch ganz schön
auf jeden hinterher. Fall, und wenn man das dann so hört, dann denkt man so, okay, warum machen wir das nicht alle, es ist doch schon alles bewiesen und wir könnten es doch besser machen und wir wissen doch, wie es gehen könnte, aber ja, irgendwie ist es halt doch nicht so.
Ja.
Aber für mich, also ich habe den Artikel gelesen, habe danach gedacht, okay, also wir machen nicht alles falsch, ne, aber wir können auf jeden Fall auch noch so ein bisschen dran arbeiten und am Ende des Tages
klar,
muss jeder von uns, also ich muss ein bisschen Verantwortung abgeben lernen und du musst lernen, dich vielleicht auch einfach in Alltagssituationen mehr zu integrieren und nicht, dass ich dir sage, kannst du mal oder machst du jetzt mal, weil am Ende des Tages läuft das halt auf seine erste Erfahrung hinaus, wir sind auch junge Eltern. Und bei uns ist ja zurzeit, das wisst ihr ja auch so die Rollenverteilung etwas klassischer, wenn es jetzt darum geht, dass Kevin zurzeit Geld verdient und ich halt einfach gerade noch in Elternzeit bin, aber ich fange ja dann auch wieder an zu arbeiten. Und das kann sehr, sehr frustrierend sein, wenn man es eigentlich ein bisschen moderner und offener machen möchte und dann aber merkt, okay, wir sind irgendwie trotzdem noch so ein bisschen da drin gefangen. Aber wenn man sich dann, oder beide sich wieder darauf zurückberufen, okay, was wollen wir denn eigentlich anders machen oder wie könnte es denn besser laufen, dann und im Gespräch bleiben, dann kann man da auf jeden Fall einiges machen, sodass beide wieder zufriedener werden und auch wieder so ein bisschen auf gleicher Stufe, oder kann man so sagen, ja, ne?
Ja, klar. Ja, und man muss auch, glaube ich, einfach immer wieder im Austausch bleiben und schauen, dass man das immer wieder an die neue Situation anpasst, ne? Weil man kann jetzt nicht die Aufgaben einmal verteilen, dann ist das so. Man muss es, glaube ich, immer wieder neu definieren, neu hinterfragen. Und ja, mit dem wachsenden Alter des Kindes kommen ja auch immer mehr Einflüsse hinzu, neue Eindrücke, neue Dinge, die man beachten muss. Und ja,
ja. Ja, umso spannender wird halt, es dann. Aber genauso wichtig sind halt einfach so diese, das wurde ja jetzt auch mehrfach gesagt in dem Artikel, also man muss keine Bäume ausreißen, um mit diesem Kind irgendwie eine Bindung aufzubauen, ja, oder in Kontakt zu bleiben, sondern ja, es geht um Alltagssituationen.
Und man muss also auch kein großes Geld ausgeben, nee, und krasse Reisen nicht machen, nee, oder so.
Null. Ne? Also es geht darum, mit dem Kind zu spielen, ihm vorzulesen, Alltagssituationen zu machen. Wir kochen jetzt zusammen, wir decken jetzt zusammen den Tisch, keine Ahnung, wir singen ein Lied oder wir sprechen jetzt einfach miteinander.
Ja.
Oder wir sind einfach draußen im Garten und gucken, was es da für Krabbeltierchen gibt oder so. Also es braucht kein Hexenwerk, sondern es braucht lediglich einen kontinuierlichen Austausch und das Interesse der Eltern für das Kind. Und ich finde, das kommt da auch nochmal super raus, ne? Also es geht um das bewusste Zeit miteinander verbringen.
Ja.
Und ich glaube, da können wir auch für uns nochmal ein bisschen was mitnehmen.
Ja, definitiv. Cool.
Also es war jetzt schon wieder eine sehr, sehr lange Folge. Wir haben ganz schön viel am Anfang gequatscht über unsere Zeit in Bosnien und jetzt nochmal so ein bisschen viel vorgelesen. Wir hoffen, es hat euch trotzdem interessiert. Es war nicht allzu langweilig. Also und ihr konntet vielleicht spannend. Und ihr konntet vielleicht auch, war es jetzt für Männer eher ein bisschen spannend.
Keine Ahnung.
Vielleicht war es auch für alle spannend, ich weiß es nicht. Vielleicht
du denkst für alle langweilig. Immer wenn wir die Folge, wenn wir fertig sind mit der Folge, sagt Paula immer, ach, das war nicht so gut. Und dann am nächsten Tag hörst du es dir an und denkst, ach, war eigentlich doch ganz gut.
Naja, es kommt immer ein bisschen aufs Thema drauf an. Naja, auf jeden Fall hoffen wir, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wir haben aus dem Artikel viel für uns mitnehmen können und wollten das einfach mal mit euch teilen und so ein paar wissenschaftliche Sachen damit reinfließen lassen. Und ja, wir wollen jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so viel rumschnacken.
Nö, wir verlinken euch einen Link zu dem Artikel in den Shownotes, dann könnt ihr da auch nochmal nachlesen. Das ist jetzt, glaube ich, auch eine Serie geworden, ne, im Zeitmagazin. Der hat jetzt da irgendwie eine regelmäßige Kolumne, der Kerl.
Ja, also seine Kinder... Ist
das Prüfers Töchter?
Ja, genau. Ja. Seine Kinder haben ab und zu mal einen Part, also wo die aus ihrer Sicht so ein bisschen was schreiben. Und er aber auch. Also es ist ganz cool gemacht. Und dadurch, dass die Älteste war jetzt, glaube ich, 21 oder 22. Die anderen beiden sind so voll pubertär. Und die Kleinste ist jetzt 7, 8 ungefähr. Dadurch, dass das halt so gemischte Altersgruppen sind, ist es echt ganz interessant.
Ja.
Genau, also ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder vielleicht auch Kritik habt, gerne per E-Mail. Und ansonsten würde ich sagen, ciao Kakao, bis zum nächsten Mal.
Habt eine schöne Woche. Ciao.